Solas, die in der Zeit entstanden sind, als die Reformatoren unterwegs waren, als Gott etwas ganz Neues tat, wirklich ganz besonders. Ich finde das großartig. Es sind diese theologische Lehre oder diese Grundlage der theologischen Lehre, die wir in der evangelischen Gemeinde finden, in der protestantischen Kirche finden und die wir eigentlich über die ganze Welt sehen. Denn in dieser Zeit, in der Zeit vor 1517, vor 500 Jahren, sah die Welt ganz anders aus. Es war eine dunkle Zeit für das Christentum. Es war eine dunkle Zeit für diese Wahrheit, dass wir durch Christus Errettung empfangen können. Und es war eine dunkle Zeit, weil eigentlich auf einer Seite das Evangelium gepredigt wurde, aber trotzdem verschleiert war, trotzdem zu wahr und Menschen keinen Zugang fanden zu diesen Wahrheiten. Tradition hat übernommen, Tradition und Menschengemachtes hat einfach übernommen und Gott hat etwas getan in dieser Zeit, wo er die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit von Gottes Wort, die Wahrheit von Christus wieder neu erweckt hat. Und in dieser Zeit entstanden durch die Verfolgung, die damals durch die Kirche an die Reformatoren ausging, entstand dieser feste Glauben an diese Grundwahrheiten der Bibel, die fünf Solas, die fünf alleine, die fünfmal, wo die Reformatoren auf diese Frage, wie kann ein Sünder wieder zu Gott finden? Wie kann ein Mensch gerecht vor Gott stehen? Die Antwort hatten und die war durch die Offenbarung der Schrift alleine, sola scriptura, durch Gnade alleine, sola gratia, durch Glaube alleine, sola vide, durch Christus allein, solus Christus, und für Gottes Ehre allein, soli Deo gloria. Und das sind diese fünf Solas, die wir in dieser Predigtreihe uns anschauen. Und wir sind heute sind wir angekommen bei der dritte Sola. Und es geht um sola vide.
Ich bin nicht dabei gewesen. Hör nur die anderen drüber reden. Sie hätten ihn genau gesehen und klar ausgerechnet an dem Tag, als ich das eine Mal nicht bei ihnen war. Von Trauer übermannt in Wunschdenken verrannt. Zuletzt stirbt die Hoffnung, doch sie starb mit dem Mann. Blutete sich aus an dem Stamm, wer dort hängt, ist verdammt. Und jeder Glaube an Wunder liegt nun vor sich hin, verwesend in der Gruft von irgendeinem reichen Mann. 3 Jahre meines Lebens verschwendet. 3 Jahre auf Tagträume verwendet, die jetzt kollabieren wie die Wände dieses Hauses aus seinem Gleichnis mit dem Haus auf Sand. Oh, wie wenig ich manchmal von seinen Geschichten verstand. 3 Jahre weg von zu Hause, 3 Jahre stets unterwegs, mitunter hautnah miterlebt, dass die Blinden wieder sehen und sogar Tote auferstehen. Jedes kleinste Häufchen Hoffnung auf ihn und auf sein Reich, das kommen soll, gesetzt. Aber was ist jetzt? Vielleicht hatten die ja sogar recht, als sie spottend schrien, dass er andere gerettet hat, aber warum nicht sich selbst? Und vermutlich spielte tiefe Trauer meinen Freunden tückische Streiche. Ich meine, wie sollte eine gekreuzigte Leiche jemals alleine aus einer schwer bewachten Gruft entweichen? Als würde eure Fata Morgana irgendwas beweisen. Mich überzeugen keine wohlgemeinten, warmen Worte, keine aufgedrehte Euphorie. Wenn ich ihn nicht sehe und selbst betaste, zerstreuen sich meine Zweifel nie.
Eine ganz tolle Aktion von Spoken Word, so dieses gesprochene Wort von der Marburger Kreis und Sie haben von dieser Serie haben Sie so eine Dicht-Video haben Sie gemacht über diese 5 Themen. Man kann sie auf YouTube kann man sie anschauen, wenn man sie möchte. Sehr schön gemacht. Sola vide. Unsere Bibelstelle heute ist Römer 3, Vers 28. Und da steht in Gottes Wort: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Es geht um den Glauben den Glauben an Jesus Christus. Und Luther, er hat erkannt, dass er allein auf Gott vertrauen konnte und auch musste, um ein Kind Gottes zu werden. Auf nichts anderes sollte unsere Beziehung, die wir zu Gott aufbauen, aufgebaut sein, als nur auf dem Glauben, den der Heilige Geist in uns bewirkt und in uns auslöst. Aber auch heute ist der Gedanke sehr verbreitet, dass man könne sein Glauben oder seine Erlösung durch Taten, durch gute Taten irgendwie selbst verdienen. In vielen Religionen ist das so. Und auch Humanisten, auch Menschen, die nicht an Gott glauben, die haben so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich Gutes tue, dann bin ich ein guter Mensch. Und das wird irgendwie, falls es doch einen Gott gibt, falls ich doch irgendwie vor Gott stehen soll, das wird mir dann den Freibrief geben, dass es gut ist. Menschen versuchen natürlich gut zu leben. Und die Frage bleibt, ist diese Grundfrage, wie kann ein Mensch gerecht vor Gott stehen? Wie kann ein Mensch wieder zu Gott finden? Ist diese Frage beantwortet mit dieser Sache, indem er gut lebt, indem er versucht, sein Bestes zu tun, indem er ein guter Mensch ist, gute Taten vollbringt? Das war einfach die Gedanke im Mittelalter. Im Mittelalter, obwohl es das Evangelium gab, war dieser Gedanke sehr weit verbreitet. Die Frage sollen wir uns auch selbst stellen. Wenn wir am Ende dieser Zeit angekommen sind und vor Gott stehen werden, die Bibel sagt, dass so eine Zeit kommt, jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen und dann wird Gott richten über die Lebenden und die Toten. Und wenn jeder gerichtet wird nach das, was er getan hat und das, was er nicht getan hat, wie kann es dann geschehen, dass Gott zu mir, zu du und ich sagen kann, du bist gerecht? Wie können wir sicher sein, dass das auch so ist? Dass die Antwort, die Gott uns gibt am Tag des Gerichtes oder am Tag, wenn wir alle vor Gott stehen, sich so anhören wird, ich finde keinen Fehler in dir, du bist gerecht. Das ist eine Frage, womit die Reformatoren sich viele Gedanken gemacht haben. Sie haben gesucht nach Antworten und am Anfang haben sie gesucht nach Antworten in der Tradition und haben gemerkt, dass sie irgendwie es nicht fanden. Und dann gingen sie zu Sola Scriptura, dann gingen sie zu Gottes Wort zurück und nahmen Gottes Wort alleine als die Grundlage und fanden dort Antworten, die sie gebraucht haben. Mein Hauptgedanke heute lautet, Rechtfertigung, so um gerecht vor Gott stehen zu können, ist ein gnädiger Akt, der alleine von Gott kommt, ein gnädiger Akt, der alleine von Gott kommt, der durch den Sünder durch den er den Sünder gerecht erklärt und das durch den Glauben an Jesus Christus allein. Ich möchte diese Gedanke in drei Teile aufteilen und wir fangen mit dem ersten Teil an. Und das ist, Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt, der alleine von Gott kommt. Rechtfertigung ist ein Geschenk. Wir können mit all, was wir versuchen, mit all unseren guten Taten, mit all unseren Bemühen können wir diese Gnade, diese Sache nicht empfangen. Aber wir brauchen gar nichts dafür zu tun, denn Gott schenkt es uns. Es ist ein Akt, der von Gott kommt, ein gnädiger Akt. In Psalm 143, Vers 2 in der Luther-Übersetzung steht, und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Der Psalmist, da ist ein Schrei in seinem Herzen, wo er weiß, dass mit meiner eigenen Leistung, mit das, was ich kann, mit das, was ich versucht habe zu tun, mit das Leben, das ich versucht habe zu leben, weiß ich, dass ich, wenn ich vor Gott stehe, ich nicht gerecht sein kann. Er sagt, gehe bitte nicht mit mir ins Gericht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Kein Mensch kann aus sich selbst gerecht vor Gott stehen. Diese Gerechtigkeit ist nicht etwas, was wir tun, aber ist etwas, das er tut. Ich denke, das ist einer der Hauptunterschiede von Religionen und von Christentum. Deswegen nenne ich Christentum auch keine Religion. Ich denke, Christentum ist eine Beziehung. Es ist eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und in alle Religionen, fast alle Religionen, ist der Weg, wir versuchen durch Bemühungen, durch das, was wir können, durch das, was wir versuchen, irgendwie zu Gott zu gelangen. Und der christliche Weg ist, mit all unseren Bemühungen werden wir es eh nicht schaffen. Und deswegen hat Gott einen gnädigen Akt gemacht und er hat seine Hand ausgestreckt. Nicht wir zu ihm, aber er zu uns. Und das tat er durch Jesus Christus. Das ist, wo das Evangelium, die gute Nachricht eigentlich sein Grund findet. Denn Jesus Christus ist gekommen. Die Bibel sagt, denn Gott hat die Welt so geliebt. Er hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Nicht, dass jetzt alle Menschen zu ihm kommen. Nein, er kam zu uns durch Jesus Christus, damit niemand verloren gehen braucht, sondern ewig leben kann. In Epheser 8, Vers 9, in der Luther-Übersetzung steht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es, Gottes Gabe ist es, nicht aus dein eigenen Werken, nicht aus Verdienst, nicht aus Werke, damit niemand sich auf den Brust schlagen kann und sagen kann, ich habe es selbst getan, damit niemand rühmen kann. In vielen Religionen und in Bemühungen, die Menschen machen, sieht man, dass Leute versuchen, Gutes zu tun und eigentlich sehr stolz drauf sind, das Gute, das sie getan haben. Es gibt manche, die versuchen, durch Meditation und durch diese Wege irgendwie zu Gott zu gelangen und irgendwie zu Gott zu finden. Es gibt andere, die durch gute Taten, durch Almosen, durch Wohltätigkeitsarbeit versuchen, dass ihre Beziehung zu Gott ins Reine kommt. Aber die erste Gedanke ist, Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt, der alleine von Gott kommt. Es kommt von ihm. Wir können nichts dazu tun. Es ist ein Geschenk. Es hat nichts mit Verdienen oder dafür arbeiten zu tun. Ich möchte den Video, den wir letzte Woche gezeigt haben, noch einmal zeigen, weil das für mich das so auf den Punkt bringt, wie es ist, wenn man nichts verdient.
Hey, did you hear about the iPhone 10 dropping today?
Did it drop today?
Yeah, it dropped today.
Really?
You hear about that?
I did not hear about it today. I didn't know when it dropped.
Really?
No.
Are you going to get one?
Probably not.
Why not?
I don't know. It's broke.
It's too expensive.
It's too expensive?
I'm a college student.
Yeah.
So.
You know me. I'm shit poor, probably.
Well, actually, bro, I got one for you.
No way.
Yeah.
Nah, what's in it?
That's an iPhone, bro. It's for you.
No way.
It's for you, bro.
No way. No.
Yeah. Yeah.
No, what's in it?
Open it up, bro.
No, you open it up. Let me see.
I will open it for you. It's an iPhone 10, bro. Brand new, straight out of the package. Look at that.
What?
Yeah.
That's crazy.
Yeah, man.
You're joking though, right?
No, dude. There's just a lot of, you know, negative things going on in the world, and we're just trying to, you know, brighten people's day, make it a little bit better.
Really?
Yeah.
I understand, but I can't relate to that.
Yeah, dude. Aww. You have to. Man. Dude, I literally woke up at 4 today. I bought 8 of them, and I'm giving them to random people.
Oh, my God.
And you just seem like a really nice guy. I'm talking to everybody first to see if, you know, they're genuine people from what I can tell. And I want you to have this.
Dude, I...
Take it, man.
I have to take that. I appreciate that.
Yeah, bro.
Dude, I appreciate it.
Yeah, man, of course.
Dude, you're awesome.
I'm actually giving them out today, so that's for you.
No, that's me. You're lying, right?
No, I'm being serious.
Open it.
Here, it's for you. It's brand new.
Really?
Yeah.
Are you f***ing serious?
Yeah, I'm serious, man. It's your lucky day.
Dude, what the f***?
Yeah.
Can I have a hug?
Yeah, man. Of course. That's for you.
You're lying.
I'm being serious.
Stop, really?
Yeah, open it up.
No, unwrap it?
Yeah.
No.
Yeah, I'm being dead serious, yeah.
You're lying.
I'm not lying. I bought 8 of them today. I'm just giving them to random people.
You're being dead ass.
Yeah, I'm being serious, man.
For real?
Yeah, open it up.
I think you're playing right now, bro.
I got this for you.
For just for free?
Yeah, just for free, man. I just wanted to make somebody's day.
Wow. You did that. What was your name?
Dawson.
Dawson, I'm Chad.
Yeah.
Pleasure.
What? I'm shaking. I'm shaking.
This yeah, man. Best day of your life.
Yeah, dude. Wow.
Are you actually? Are you going to take it back?
No, I'm not going to take it back.
My phone's broken, too.
Really?
Look at it.
Oh, my gosh.
Here.
That's crazy.
I have to use this thing.
Yeah. Well, you're good now. Yeah.
Aw, thank you.
Yeah, of
you're
course.
You're so nice.
You're for real? You're not lying.
I'm being dead serious.
I just talked to my friend about this phone.
Really?
Yeah. Like 2 minutes ago.
It's your lucky day.
Thank you.
Yeah, you're welcome. It's there, man. Brand new.
I'm being serious.
I'm being serious, dude.
You real as
hell yeah, man.
Dude, that's crazy, dude. You're doing really good things. I never like met someone that just hands out iPhone.
Yeah, just with the help of making videos on YouTube. We're actually filming this right now, so.
Really? Oh
yeah.
My god, I didn't even, wow.
Yeah, so.
That's so funny.
Yeah, dude. Is it cool if you use that for our video?
Yeah, awesome, that's really cool.
For
what's
sure,
your
dude.
YouTube name?
Big Doss TV.
Really, okay.
Have a good one. Yeah, of course. Just make sure you pass it on to someone else one day, you know? Yeah.
I'll do the same.
All right, man.
Es ist interessant, dass wenn du die Reaktion der Leute anschaust, keiner konnte es glauben. Keiner konnte es glauben. Und oft ist es auch so mit diesem Geschenk, was Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Es hört sich manchmal fast zu gut, um wahr zu sein. Und Menschen, wenn sie wirklich die gute Nachricht Jesus verstehen, dann ist oft ihre erste Reaktion genauso. Nee, das kann nicht sein. Für mich? Für mich? Aber der Gedanke hier ist, Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt, der alleine von Gott kommt. Genau wie dieser Mann aufgestanden ist, 4 Uhr morgens hat er gesagt, und er ist hingegangen und hat sich 8 iPhones gekauft. Er hat in der Reihe gestanden, um quasi dran zu kommen, um diese iPhones kaufen zu können. Und ging dann hin und hat sie einfach an Leute verteilt. Hat sie einfach sie verschenkt. Und die Leute, es hat nichts mit den Leuten zu tun. Die waren zufällig da und deswegen haben sie das bekommen. Es hat alles mit dem Geber zu tun. Er hatte sich Zeit genommen, er hatte sich Mühe genommen, er hatte dafür gearbeitet, er hatte alles getan, um dieses Geschenk zu geben. So ist der Akt der Gnade, kommt von Gott. Er hat alles getan. Er hat seinen Sohn gesandt und als Jesus am Kreuz war und sagte, es ist vollbracht, wurde damit den Preis, das bezahlt werden musste für die Schuld, die wir haben, für unsere Sünde, würde bezahlt. Und deswegen kann Gott uns gerecht vor ihm stehen lassen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Denn der erste Punkt ist, Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt, der alleine von Gott kommt, durch den Gott den Sünder gerecht erklärt. Gott erklärt einen Sünder für gerecht. Und hier kommt wieder dieser Gedanke hoch, dass es nichts mit Verdienen zu tun hat, dass es nichts mit etwas machen, es ist auch kein Prozess, dass wir quasi von hier bis da und dann irgendwann sind wir gerecht für Gott. Nein, es findet statt, weil Gott es getan hat und er das ankündigt. Es ist eine Ankündigung und nicht ein Prozess. Er erklärt uns für gerecht. Die Gedanke im Mittelalter war, dass wir irgendwie gerecht gemacht werden sollen. So, dass es ein Machen ist, ein Gerechtmachen oder ein Prozess, dass wir quasi immer weiter gerecht werden. Und dass die Gedanke von Jesus Christus, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass das ein Teil war. Deswegen wurde in der Kirche auch verkündet, Jesus Christus ist, wir werden gerecht, wir werden gerettet durch Glauben an Jesus Christus. Aber nicht durch Glauben an Jesus Christus allein. Denn es war durch Glauben an Jesus Christus, und das ist der Anfang, aber dann sind noch andere Prozesse, die notwendig sind, um in diese Gerechtigkeit oder in diese Rechtfertigung hineinzukommen. Dann muss man dieses noch tun und jenes noch tun, und dann irgendwann kann man vielleicht gerecht vor Gott stehen. Aber das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel sagt, wir werden gerecht erklärt. Wir werden gerecht gesprochen. Das bedeutet, Gott sagt, du bist gerecht wegen das, was er für uns getan hat. Und die Frage ist, wie kann ein gerechter Gott das tun? Wie kann Gott Menschen einfach gerecht erklären? Menschen, die Sünde sind, die gesündigt haben. Wie kann Gott das machen und noch immer Gott sein? Wie kann Gott gerecht bleiben und der Sündige nicht für schuldig erklären? Wie kann Gott heilig sein und der Schuldige für gerecht erklären? Stellt euch mal ein Gerichtssaal vor. Und in diesem Gerichtssaal sind drei Aspekte da. Drei Elemente, ein gerechter Richter. Es gibt ein klares Gesetz und es gibt ein schuldiger Mensch. Für diese Person sieht es in so einem Gerichtssaal nicht gut aus. Wenn der Richter gerecht ist, wenn das Gesetz klar ist und der Mensch schuldig ist, dann ist es klar, dass das Gericht unausweichlich dasteht, dass eine Verurteilung unausweichlich ist. Er wird bestraft werden. Er wird gerichtet werden nach das, was er getan hat. Und wie kommt Gott aus diesem Dilemma raus? Denn Gott ist gerecht. Gott ist nicht willkürlich. Gott sagt nicht heute, ja, du siehst aber schön aus, ich mag dich und den mag ich weniger, deswegen kannst du kommen und du nicht. Gott ist gerecht. Und wenn Gott gerecht ist, dann kann er nicht anders als das Unrecht, das in dieser Welt ist, angehen, oder? Wenn wir um uns herum schauen, wie viel Unrecht in dieser Welt geschieht, schau mal die Nachrichten an. Schau mal dein eigenes Herz an. Schau mal um dich herum. Und wir werden nicht verschont bleiben von Unrecht. Und dieser Schrei nach Gerechtigkeit in uns, die wir alle haben, schreit, Gerechtigkeit soll geschehen. Wir merken, wenn etwas unfair ist, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn wir sagen, nein, da sind wir benachteiligt, nein, das ist nicht in Ordnung, nein, da haben Leute etwas getan, wodurch sie in meine Schuld gekommen sind. Und dieses Gefühl, das wir in unser Herzen spüren, kommt von Gott. Gerechtigkeit ist gut. Und trotzdem nimmt Gott sich die Freiheit, um den Ungerechten, für gerecht zu erklären. Und wie tut er das? Ich denke, ich kann das vielleicht an einem Beispiel erklären. Stellt euch mal vor, es gibt einen Junge im Dorf oder in der Stadt und dieser Junge hat etwas verbrochen. Etwas Schlimmes verbrochen. Und er muss für das, was er getan hat, 10 Jahre ins Gefängnis. Da ist eine 10-jährige Gefängnisstrafe auf das, was er getan hat. Oder er soll 50.000 Euro bezahlen. Und dieser Junge wird ins Gericht gebracht und der Richter steht. Wenn der Richter gerecht ist, was wird er tun? Der Richter ist gerecht, das Gesetz ist klar. das Urteil soll gefällt werden, oder? Und jeder gerechte Richter würde das machen. Aber jetzt machen wir die Situation ein bisschen komplizierter. Der Junge, der vor ihm steht, ist nicht einfach ein Bub, den er nicht kennt. Wenn der Junge reinkommt, sieht er, dass er sein Sohn ist. Und jetzt hast du ein Problem, einen Gewissenskonflikt. Wie kann ich als Vater Liebe und Schutz mein Kind geben und als Richter trotzdem gerecht bleiben? Und das ist ein bisschen die Situation zwischen Gott und Menschen. Gott ist gerecht, aber Gott ist Liebe. Gott liebt dich. Und wisst ihr, was der Vater tut? Der Vater tut Folgendes. Als er hört, dass sein Sohn gefangen genommen worden ist und dass sein Sohn diesen Prozess durchgehen soll, geht er hin und er verkauft sein Haus und er treibt diese 50.000 Euro zusammen. Er gibt alles, was er hat, um seinen Sohn zu retten. Und wenn er vor das Gericht steht, sagt der Vater zu dem Sohn, er sagt, mein Sohn, oder du hast gesündigt. Und das Gericht verlangt Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit soll Genüge getan werden. Und damit Gerechtigkeit Genüge getan wird, ist das folgende den Urteil. Das Gericht sagt oder das Gesetz sagt 50.000 Euro und ich lege dir die Höchststrafe auf. 50.000 Euro. Und wenn du diese 50.000 Euro nicht zahlen kannst, dann gehst du für 10 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht Gottes ist schon gesprochen. Wir haben alle gesündigt. Und wir haben die Herrlichkeit Gottes verpasst. Und eigentlich ist das Gericht ist schon über uns ausgesprochen. Genauso wie der Vater das gemacht hat. Aber dann tut der Vater etwas. Er zieht sein Toga, sein Kleid, zieht er aus. Und er geht und steht neben seinem Sohn. Und jetzt ist nicht der Richter, der spricht, aber der Vater, der redet. Und dann sagt er, mein Sohn, ich habe alles getan, damit du gerettet werden kannst, damit du nicht ins Gefängnis gehen brauchst. Ich habe mein Haus verkauft, um dieses Geld aufzutreiben. Es gehört dir. Das ist, was Gott getan hat. Es kam alles von ihm. Und jetzt kann der Vater oder kann der Richter sagen, der Preis ist bezahlt, du bist frei. Wo kommt diese Gerechtigkeit her? Ist es diese Gerechtigkeit von das, was der Sohn bewirkt hat? Hat der Sohn jahrelang gearbeitet, um irgendwie diese Gerechtigkeit zu verdienen? Nein. Trotzdem hat er es gekriegt und es wird ihm und er wird freigesprochen. Diese Gerechtigkeit wird ihm, wie heißt das, zugerechnet. Und das ist, was Gott getan hat. Gott erklärt den Sünder für gerecht auf die Grundlage von das, was Christus für uns getan hat. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Und das ist, dieses Sohn steht jetzt da. Oder nicht letzten Punkt, zum dritten Punkt. Ich habe 4 Punkte, Entschuldigung. Zum dritten Punkt. Und der Sohn steht da und die Frage ist, was tut er? Denkt wieder an dieses Beispiel von diesen iPhones. Das Geschenk wird gemacht. Und was tust du damit? Es braucht Glauben, eine Glaubensentscheidung, eine Willensentscheidung und nur das braucht es, um in die Erfahrung hineinzukommen, von was es bedeutet, befreit zu sein, errettet zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Aber die Entscheidung sollen wir treffen. In 2. Korinther 5, Vers 21, da steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Den, der es keine Sünde kannte, Jesus Christus kennte keine Sünde, und Gott hat den, der keine Sünde kannte, Jesus, zur Sünde gemacht. Am Kreuz kamen alle Sünde auf ihm. Und die Bibel sagt, Jesus würde Sünde. All dein Vergehen, all deine Fehler kamen auf ihm. Gottes Zorn, Gottes Strafe, Gottes Gericht kam auf ihm. Und das ist, was die Bibel die Stellvertretung nennt, oder was die Theologen die Stellvertretung nennen. Denn die Stellvertretung ist, das, was auf ihm, was für uns galt, kam auf ihm. Aber da hört es nicht auf. Das, was er hat, kommt auf uns. Ich brauche ein Sigurd, darf ich deine Jacke haben? Genau. Siegfried, kannst du kurz von nach vorne kommen? Geh mal davon aus, dass das hier meine Jacke ist. Und das ist die Gerechtigkeit, die Christus hat. Es ist die Gerechtigkeit, die er sich, wie heißt das, verdient hat, indem er für uns gestorben ist. Ohne Sünde. Und Gott sagt, da findet ein Austausch. Wenn Siegfried steht hier für uns als Menschen, die Sünde sind. Und was tut Gott? Er tut Folgendes. Die Sünde, die auf ihm lag, kannst du auch deine Jacke auch mitnehmen? Die Sünde, die auf Siegfried oder auf uns lag, die nimmt Christus. Und die Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit, gibt er uns. Ein Austausch findet statt. Jesus nimmt die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit und stirbt. Und was haben wir jetzt? Wir haben seine Gerechtigkeit. Das ist unsere Position in Christus. Komm noch. Das ist Punkt 4. In der Zeit von Martin Luther war es in der Kirche halt die Gewohnheit, dass man hat in die Zeit auch gelehrt, Errettung durch Glauben an Jesus Christus, aber nicht nur durch Glauben allein. Denn um das Werk von Christi quasi zu vervollständigen, brauchte man zum Beispiel die Sakramente. Man hat die dazu genommen. Wenn ein Baby getauft würde, sagte sie, würde Gnade freigesetzt. Gnade würde freigesetzt und diese Handlung in sich, so ein Baby taufen oder ein Kind taufen, diese Handlung in sich war heilswirkend. Und damit bedeutet, dass diese Handlung machte, dass Gerechtigkeit freigesetzt würde für dieses Kind. So, man hat die Gerechtigkeit oder den Glauben an Jesus Christus, und das war der erste Punkt. Und dazu kam dann noch den Glauben, die freigesetzt wird, wenn ein Kind getauft wird. Und dann ging es weiter, es bedeutete, dass wenn wir gesündigt haben, so wenn wir jetzt Schritte gegangen sind und wir haben Fehler gemacht, dann müssen wir hingehen und beichten. Weil Beichten war auch ein Sakrament und ist auch heilswirkend. Das bedeutet, ich gehe jetzt und ich beichte und jetzt sind wieder einige meiner Sünden oder die Sünden, die ich gebeichtet habe, die werden mir dann freigesprochen oder vergeben. Und ich muss immer weiter gehen, weil der Prozess der Heiligung, der ist nicht abgeschlossen. Die Kirche damals glaubte an zwei Arten von Sünden. Sie glaubten an Todsünden und lästliche Sünden. Und die Todsünden, wenn man Todsünden begangen hat und starb, dann geht man in die Hölle. Wenn man lästliche Sünden begangen hat, wenn man Todsünden begangen hat und man hat um Vergebung gebeten, dann würde man vergeben. Aber wenn man nicht um Vergebung gebeten hat, also wenn man nicht gebeichtet hat oder so, dann war es vorbei. Dann war man, ging man in die Hölle. Wenn man aber verlässliche Sünden starb und nicht um Vergebung gebeten hat, dann geht man in einen Zwischenraum, was sie das Fegefeuer nannten. Und Fegefeuer bedeutete, das ist der Ort, wo wir geläutet werden, um in quasi stufenweise wieder geläutet zu werden, dass wir doch in den Himmel hineinkommen. Aber dafür war Mithilfe gebraucht. Man brauchte Hilfe von die Geschwister oder von deiner Familie oder von deiner Verwandte, die zurückgeblieben waren. Sie mussten Messen bestellen, sie mussten Ablassbriefe, mussten die kaufen, um diesen Prozess, damit du vom Fegefeuer, quasi, das war nicht Hölle, aber das war so dieser Zwischenraum, um davon in den Himmel hineinzukommen, um dich quasi dazu helfen, dass dieser Läuterungsprozess schneller geht. Und die Kirche hat damit viel Geld gemacht. Es gab der Dominikaner, wie heißt er nochmal, Johann Tetzel. Er sagte, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Habt ihr schon mal gehört? Und das ist genau dieser Gedanke. Die Gedanke ist, wenn du Ablassbriefe bezahlst, so wenn du quasi eine Messe bestellst oder Geld gibst für die Bau von Kirchen und wenn du das tust, wenn du irgendwie gute Taten tust, Wohltätigkeit tust für die Kirche, dann hilft das, um dich quasi ein bisschen näher in den Himmel zu bringen. Die Gedanke war, dass nur Heiligen, so Leute, die quasi nie, wie heißt das, wessen alle Sünden, als sie gestorben wurden, vergeben wurden, nur die gingen direkt in den Himmel. Aber die Sicherheit, ob das wirklich sein würde, hatte das Fußvolk quasi nicht. Und die Reformatoren, die fingen wieder an, in der Bibel zu lesen. Und die haben gesehen, dass all diese Traditionen und all diese Sachen überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben. Überhaupt nicht in der Bibel zu finden sind. Und dass diese Martin Luther, als er anfing, er war ein Mönch und er hat gesagt, wenn mein Mönchtum irgendwie mich in den Himmel bringen konnte, dann wäre ich sicherlich in den Himmel. Weil er hat alles getan. Er hat alles versucht zu tun, als er Mönch war, um irgendwie zum Himmel zu kommen. Eine Sache, die er ständig gemacht hat, war seine Beichten. Wenn irgendeine falsche Gedanke in dem Kopf war, ist er quasi zum Priester im Mönchkloster gegangen und hat gefragt um eine Beichte und hat seine Sünde gebeichtet. Und es war so viel, dass der Priester irgendwann ihm gesagt hat, Martin, kannst du bitte dich, zersetz mich, weil kannst du nicht bitte dich auf die großen Sünden beschränken? Weil ständig kommst du und er sagte, nein, ich muss alle, weil ich will quasi diese Liste, will ich abarbeiten, damit ich in den Himmel komme. Und dann las er in der Bibel, in Römer 3, Vers 20, und da steht, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Werke des Gesetzes, alles, was er versucht hat zu tun, hatten ihm nicht näher gebracht. bis er verstand, dass es wirklich ging um Glauben allein. Um Glauben allein. In Römer 13, Vers 14 sagt es, dass wir als Christen quasi Christus anziehen sollen. Und man kann es vergleichen mit jemandem, der in ein Flugzeug sitzt. Und da kommt jemandem und sagt, so die Stewardess oder wer da am Arbeiten ist, Flugbegleiterin, die sagt, schönen guten Morgen oder guten Mittag, schön, dass Sie da sind. Wir werden heute einen Flug haben, wir werden heute fliegen, aber bevor wir fliegen, möchte ich etwas erklären. Es gibt unter eure Sitze gibt es Fallschirme. Und diese Fallschirme braucht ihr, weil wenn ihr sicher ankommen möchtet, dann müsst ihr diese jetzt anziehen und dann kann ich euch garantieren, dass ihr sicher ankommt. Und jeder guckt und sagt, Quatsch, was soll das? Ich meine, und vielleicht denkst du, ja, okay, wenn die Flugbegleiterin das sagt, dann würde ich es wohl machen. So, du nimmst quasi deinen Fallschirm, du ziehst es an und dann merkst du, dass alle anderen nichts angezogen haben und du denkst, hä? Und die fangen an zu lachen und gucken komisch auf dich. Was? Und irgendwann sagst du, aber der Flug wird irgendwie nicht besser und nee, ich ziehe es wieder aus und ich lasse es sein. Ich kann jetzt aber auch ein anderes Szenario bringen. Wir sind der Flugbegleiterin wartet, bis wir quasi ganz oben sind, 10.000 Fuß hoch. Und dann nimmt sie dich und sagt, kommen Sie mal mit. Und dann öffnet sie die Tür vom Flieger, drückt deinen Kopf nach unten und zeigt dich, wie hoch ihr am Fliegen seid. Und sagt, jetzt möchten Sie den Fallschirm haben. Es wird Sie sicher, zu den Platz bringen, wo du hingehören sollst. So eine Person nehmt den Fallschirm, zieht es an. Wenn andere lachen, ist es egal, weil er weiß, ich weiß, dass wenn ich abstürze, ich sicher bin. Ich weiß, wozu es dient. Und ich nehme es auch an. Christus aufnehmen, Christus annehmen, hat viel mit Fallschirm anziehen zu tun. Viele denken, ich brauche es nicht. Und deswegen ziehen sie es nicht an, ziehen sie Christus nicht an. Aber wenn deine Augen geöffnet werden, wenn du siehst, wie groß dein Problem ist, Sünde ist ein Problem, wie groß dein Problem ist, dann nimmst du Christus mit Freuden auf. Und gehst den ganzen Weg mit ihm. Mein letzter Punkt. So wie du angefangen hast, geht es weiter. Und ich denke, das ist ein Problem, womit viele Christen kämpfen. In Galater 3, Vers 1 bis 6, da steht: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Christus Jesus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt von Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben. Die Gedanke hier, die Paulus aufgreift, er sagt, was ist mit euch passiert? Und er redet hier zu Christen. Er redet hier zu Menschen, die eigentlich schon auf dem Weg gehen. Die Menschen, die angefangen, die verstanden haben, dass es alleine durch Glaube ist und dann Jesus Christus aufgenommen haben und Sicherheit empfangen haben, dass sie jetzt auf dem Weg sind. aber ihr Denken hat sich leider noch nicht verändert, weil die glauben, dass jetzt sie einen neuen Anfang haben und jetzt müssen die wieder gucken, wie sie ihre Gerechtigkeit weiter ausarbeiten. Und Paulus sagt, nein, nein, nein. Er sagt, wieso habt ihr im Geist angefangen und wollt ihr das im Fleisch vollbringen? Das geht nicht. Wir können nicht mit Jesus anfangen und sagen, Herr, ich habe meine Sünde, ich kann nichts dafür tun. Herr, komm und vergib mir meine Schuld. Und dann es umdrehen und sagen, ja, jetzt bin ich vergeben von Schuld. Jetzt muss ich quasi der Rest der Wege, muss ich jetzt in eigene Kraft, in eigene Leistung vollbringen. So wie ihr angefangen hast, geht es auch weiter. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, wenn ich muss aus einer Haltung leben, du hast schon bestanden. Weißt du, es ist nicht, dass du nur die Prüfung noch machen musst, du hast schon bestanden. Und eigentlich hast du nichts dafür getan, Gott hat sie einfach gegeben. Und jetzt kannst du einfach leben in der Gewissheit, dass die Prüfung oder dass alles, wie heißt das, hinter dir ist. Dass der Preis bezahlt ist, dass du auf dem Weg in den Himmel bist. Wenn dir das klar ist, wirst du ganz anders leben. Wenn du weißt, dass du ein Königskind bist und nicht ein Penner, denn Jesus hat dich freigekauft, dann lebst du und dann gehst du ganz anders durch das Leben. Ich habe mal eine Predigt gehalten von der Tatsache, dass der Bill Gates mich adoptiert hat. Einige können sich noch daran erinnern. Stellt euch mal vor, dass der reichste Mann dieser Welt mich adoptiert hat. Was für Auswirkungen hat das auf mein Leben? Es hat die Auswirkung, dass ich der Sohn des reichen Menschen bin. Es hat die Folge oder es bedeutet, dass mein Leben sich von Grund auf sich verändert. Es bedeutet, dass ich quasi einer Firma erbe, womit Millionen gemacht wird. Es bedeutet, dass ich vielleicht nicht mehr in Deutschland wohne, aber nach Amerika ziehe. Es bedeutet, dass mein ganzes Leben sich verändert. Aber könnt ihr euch auch vorstellen, dass obwohl von einem auf andere Tag alles sich verändert hat, es sich noch nicht so anfühlt. Denn ich habe 50 Jahre habe ich so gelebt als Winston Chong-Ayong. Und plötzlich bin ich Winston in Christus. Plötzlich bin ich Winston Gates. Plötzlich hat meine Identität sich verändert. Ich bin ein anderer Mensch, aber es fühlt sich noch ganz genau an wie vorher. Und die Frage ist, ich muss anfangen zu glauben, wer ich bin. Anfangen zu glauben, wer du bist. Du bist nicht mehr der Sünder. Das ist vorbei. Gott hat es geändert. Du bist jetzt ein Kind des Allerhöchsten Gottes. Du bist ein Kind von der Reichste des Universums. Alles, was ihm gehört, gehört dir. Alles, was er hat, gibt er uns. Wir haben eine Position, einen Stellenwert, wo wir nur staunen können. Wir sind in Christus. Unser Name hat sich verändert. Unser Wesen soll sich verändern. Alles um uns kann sich verändern durch den Glauben an das, was er für uns getan hat. So wie du angefangen hast, so geht es weiter. Die Botschaft heute ist, wie kann ein Mensch gerecht vor Gott stehen? Er kann gerecht vor Gott stehen durch den Glauben an Jesus Christus alleine. Lass uns zusammen aufstehen.